so aus dem Karneval, aus entscheidenden Funktionen. Und da gehe ich nicht nur mit dem Dreigestirn, jetzt geht das aber mit mir durch hier. Wir haben auch noch keine Festkomitee-Präsidentin gehabt. Also ich habe demnächst Zeit. Und
also Monika Seichert bewirbt sich bei Bis der Nubbel brennt nicht nur als Rednerin, sondern auch noch als Festkomitee-Präsidentin.
Ja, Chris, dann, ich habe dir gesagt, mit mir ist zu rechnen, ich habe den Wecker noch. Ja. Nein, ernsthaft. Ich finde, es gibt keine Argumentation, Frauen davon fernzuhalten. Und es reicht nicht zu sagen, wir haben in unseren Statuten ja stehen von Seiten des Festkomitees, diese ein Dreigestirn, alle Positionen im Dreigestirn steht jedem und jeder offen. Man muss es auch machen.
Das ist ja so vielschichtig. Wenn, reden wir dann über den Straßenkarneval, reden wir über den Sitzungskarneval, ja, reden wir jetzt nur über Köln oder das Fest der Generation. Eigentlich ist Karneval ja, finde ich, wie so ein, also früher hat man im Süddeutschen, glaube ich, sagt man immer, das ist ja Saufen und Fremdgehen zu schlechter Musik. Ne? Da denke ich auch immer, geht's noch? So, Musik ist in Ordnung. Ne? Aber was du, da sind wir wieder beim Zülpi.
Da sind wir wieder.
Bis der Nubbel brennt. Der Kölner Karnevalspodcast.
Bis der Nubbel brennt. Eine neue Runde. Heute mit zwei absolut wortgewaltigen Gästen. Freue ich mich ganz besonders drauf. Wir könnten quasi über alles rund um Köln und den Karneval reden. Müssen wir mal schauen, dass es nicht 3-4 Stunden werden. Also wir hoffen, kurzweilig, kurz und knackig zu sein. Ich habe die passionierte Journalistin an meiner Seite. Sie ist auch Historikerin. Die meisten kennen sie wahrscheinlich als Kommentatorin der Schull- und Fädelszüge im WDR und des Rosenmontagszugs in der ARD. Herzlich willkommen, Monika Seichert. Hallo,
hallo,
Monika. Und natürlich einer der bekanntesten Lehrer der Stadt, aber vermutlich den meisten nicht aus der Schulklasse bekannt, sondern von den Karnevalsbühnen dieser Stadt. Einer der erfolgreichsten Redner des Kölner Karnevals, Martin Schops. Hallo, Martin.
Hallo.
Ja, ich habe schon gesagt, man könnte mit euch beiden über alles reden. Ich fange erst mal an, dass ihr beide mal über euch redet. Fangen wir mal mit Martin vielleicht an. Wann ist dir Monika das erste Mal untergekommen, als sie eine Rede von dir zerrissen hat? Oder wann war das? Kannst du dich daran erinnern?
Nee, ich glaube aber, wir haben uns schon sehr, sehr oft gehört. Und ich bin mittlerweile auch 25 Jahre dabei. Und du bist ja auch, glaube ich, Ewigkeiten schon im Fahrzeug.
Ja, sagen wir mal 26.
26 Jahre dabei. Ich meine, dass es sogar mit quasi mit meinem Start habe ich dieses wunderschöne Gesicht zum ersten Mal gesehen.
Boah, da kann ich überhaupt nichts erwidern. Ich kann allerdings sagen, nee, verrissen habe ich vor Martin ja nichts. Erstens neige ich nicht dazu und zweitens, ich finde dich gut.
Siehste, haben wir uns gegenseitig Komplimente gemacht.
Ist aber noch the Wahrheit.
So geht's doch schon mal sehr harmonisch los. Ja, Redner im Karneval, ist das eigentlich für dich zu sehr eine Reduzierung auf eine Rolle oder trifft's schon den Kern?
Redner im Karneval, also ich sag mal, die meisten Auftritte, die ich im Jahr mache, die mache ich tatsächlich im Karneval, aber ich bin das ganze Jahr über unterwegs. Das war ja früher anders, da war im Prinzip der Karnevalsredner vom, ich sag mal, 11.11. bis Aschermittwoch unterwegs und danach wurde der in den Schrank gelegt und mittlerweile ist das ja so, dass eigentlich sowohl die Redner als auch die Bands das ganze Jahr über unterwegs sind.
Dir ist es ja nun mal eigentlich in die Wiege gelegt worden. Nervt dieser Zusammenhang zu deinem Vater? Ed Rumpelstilz hier war natürlich ein Star auch in Köln oder bist du eigentlich auch sogar stolz drauf?
B. Mhm. Also ich natürlich ist es irgendwann mal so gewesen, dass ich gedacht habe, ja, habe ich jetzt schon sehr, sehr oft gehört, aber der war ja nie einer, für den ich mich irgendwo geschämt habe, sondern einer, zu dem ich aufgeschaut habe, fand das eigentlich cool, was er gemacht hat. Auch als Jugendlicher gab es ja mal so eine Phase, wo man Karneval vielleicht nicht ganz so cool fand, aber ich war auch immer sehr stolz auf ihn. Und es ist natürlich schon auch so gewesen, dass dadurch, dass ich der Sohn von ihm gewesen bin, der Einstieg in den Karneval, leichter gewesen ist, aber natürlich ist die Messlatte höher gewesen oder die Fußstapfen größer. Ne? Also du kommst dann eher in den Saal rein, aber wenn du einmal auf der Bühne stehst, lacht, glaube ich, keiner, weil du der Sohn von irgendwem bist, sondern über das, was du sagst oder tust. Ne?
Aber war irgendwann klar oder so ein besonderer Punkt, als du ihn auf der Bühne gesehen hast, dass du gesagt hast, okay, das in die Richtung will ich auch machen, oder hat es damit nicht so viel zu tun?
Nee, ich bin mehr gekommen eigentlich über die Schiene Klassenclown tatsächlich damals. Also ich habe schon den Schubs bekommen. Ja, ich könnte jetzt theoretisch auch sagen, ich feiere mein, keine Ahnung, 45. Bühnenjubiläum oder sowas, weil ich im Kindergarten schon mit meinem Bruder auf der Bühne zusammengestanden habe, als Tünnes und Schäl geschrieben, hatte die Rede damals auch unser Vater. Dann gab es aber auch so eine ganze Zeit lang, ich glaube ab dem 5., 6. Schuljahr habe ich das nicht mehr gemacht, weil das war dann doch irgendwie im Freundeskreis nicht mehr zu vermitteln, dass ich da irgendwie mit Perücke auf der Bühne stehe und trotzdem mit den Fußball spielen will. Dann war das so eine Zeit lang, wo ich einfach aber dieses Klassenclown-mäßige in mir hatte, dass ich einfach immer Blödsinn machen musste. Das kennt man ja, ne? So, und dann hatte ich aber irgendwie so die Idee, ja, Comedy würde mich interessieren, habe auch so kleine Formate mal gespielt, und irgendwann kam dann die Zeit, wo ich meinen Vater, da hatte ich mit 18 Jahren den Führerschein, von Saal zu Saal gefahren habe, und da ist das dann so gereift, dass ich gedacht habe, irgendwie ist das ja cool, ne, wenn er da auf der Bühne steht und die Leute irgendwie alle lachen und so, das ist ein gutes Gefühl, ne?
Wenn sie lachen.
Wenn sie lachen, natürlich.
Wenn nicht, kann auch gegenteilig doof sein.
Möchtest du dich gerne verkriechen, ja.
Aber Perücke, dann warst du der Tünnes.
Ich war der Tünnes.
Schwester. Will man ja wissen.
Ja, ich hätte von der Nase auch der Schäl sein können.
Das Licht blendet ein bisschen, ich kann es nicht sehen.
Wie war es denn bei dir? Gab es da auch irgendwie schon in der Kindheit so diese Tendenz, vielleicht irgendwas Analytisches, Historisches zu machen? Weil ich sagte es ja, du bist ja Historikerin, Journalistin. Dieses Nachfragen, auch das ist ja etwas, was man vielleicht auch schon in früher Kindheit irgendwie als Leidenschaft für sich entdeckt.
Nee, ich war erstmal als Kind beleidigt, weil meine Mutter...
Auf wen?
Ja, auf meine Mutter, die hatte mir, da war ich 4, ich weiß es ganz genau, ein Kostüm genäht, Prinzessin. Ich war alles, aber kein Prinzessin. Und aus Tüll. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber Tüll pickt. Und aus Protest gibt es aus der Zeit nur Fotos von mir von hinten, wo ich mich umdrehe. Und ich habe auch dann das Krönchen meinem Bruder hinterhergeworfen, aus Versehen. Und dann war ich auch als Prinzessin disqualifiziert. Das ist meine früheste Erinnerung. Und nein, sonst nicht.
Aber wann ging es bei dir auch so im Schwerpunkt um das Thema Karneval? Also das wird ja zumindest im Laufe der Jahre eine riesengroße Leidenschaft geworden sein. Und klar, dann warst du beim Stadtanzeiger, nee, bei der Rundschau, doch dann auch Stadtanzeiger, Radio Köln, Radio Leverkusen, Rheinische Post, so viele Medien, für die du gearbeitet hast und auch bis heute teilweise arbeitest. Also wann wurde diese Leidenschaft so kreiert?
Naja, ähnlich wie bei Martin, man ist als Kölnerin, als Kölner Kind schon mit dem Karneval aufgewachsen. Meine Großeltern, meine Eltern, es wurde natürlich Karneval gefeiert. Und das Größte war für uns als Kinder, ich komme aus Radertal, also das Weltviertel in Köln, das Größte war samstags der Zug. Und der war so klein, dass man an mehreren Stellen stehen konnte und Kamelle sammeln. Und dann haben wir Schulkarneval gefeiert. Da wollte ich mal auf die Bühne und hatte mir eine Rede ausgedacht. Und aus was für Gründen auch immer habe ich gedacht, das ist cool, wenn ich mir so einen großen Wecker umhänge. Aber vor dem ersten Satz hätte der Wecker geschellt. Und er war blöd. Da bin ich dann auch von der Bühne und dann habe ich gewusst, das is it nicht. Ne?
Herrlich. Du musst es ja heute eigentlich nicht mehr machen. Du machst es wirklich, das kann man von dir wirklich so behaupten, aus Leidenschaft. Immer noch extrem umtriebig. Ich sagte es, du kommentierst die Schuld und Fehlzüge für den WDR, den Rosenmontagszug für die ARD. Ist das schon dann aber immer noch so ein Jahreshighlight, weil das einfach so exorbitant cool ist? Und du sagtest es selber, dass du damals schon gesagt hast, der Zoch, das ist irgendwie, steht so ein bisschen im Mittelpunkt.
Ja, also als Journalistin, als Journalist, ist der sich im Karneval oder die sich im Karneval bewegt, ist die Kommentierung der Züge das Highlight. Das weiß ich von den Kollegen und ich weiß es auch von mir. Wenn man die beiden Sachen miteinander vergleicht, ich sage es immer ungeschützt, der tollere Zug ist der Scholl und Fedels, sind die Scholl und Fedelszisch. Einfach, weil die auch einfacher zu kommentieren sind. beim Rosenmontagszug ist alles 4 Etagen größer. Und da muss man auch sehr viel mehr an Vorbereitung. Man muss sich auf die Wagen vorbereiten. Egal, wie sie aussehen. Man muss sie ja kommentieren und darf nicht sagen, der ist aber saublöd. Also, wenn er saublöd wäre, ginge es schon, aber man guckt doch schon. Und das ist natürlich bei den Schull- und Veedelszücht ganz anders. Da hat man wirklich das Gefühl, man ist auch als Kommentatorin Teil dieses wunderbaren Straßenfestes, wo man genau sieht, das ist der Fastelovend, das ist Selbstimat.
Könnte es auch sein, dass am Rosenmontag ein paar mehr Eitelkeiten eine Rolle spielen? Dass man gespiegelt bekommt, wen man genannt hat, wen
das
nicht?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Da haben wir Gott sei Dank, es gibt ja 2 Teams, ein WDR-Team, die übertragen den gesamten Zug. Wir in der ARD haben Glück, ich mache es mit Thorsten Schorn zusammen. Wir kommentieren ja nicht den gesamten Zug, sondern alle Persiflagewagen und ein paar große Gruppen und nennen überhaupt keine Namen. Ja. Das heißt, wir haben dieses Eitelkeitsding nicht, weil wir es nicht bedienen. Ansonsten habe ich gehört, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es gesagt hat, dass das so ist. Wehe, du hast nicht auch noch der letzte Kassierer genannt.
Wie ist es bei dir, wenn wir gerade über die Züge reden, am Karnevalswochenende? Ich denke mal, Karnevalssonntag und auch Rosenmontag ist für dich wahrscheinlich schon weitgehend frei. Sonntag vielleicht noch der ein oder andere Auftritt, aber wie ist es für dich? Konsumieren den Zug oder auch mal gerne live dabei?
Ich bin immer am Zug, habe aber auch ein Mikro in der Hand. Karnevalssonntag mache ich den letzten Auftritt in Köln und danach wird gefeiert. Bis der Nobel brennt.
Und zwischendurch mit dem Mikro beim Rosenmontag.
Und Rosenmontag, ja, wir sind dann immer an der Zugtribüne. Mhm. Das habe ich mit Olli Blum ein paar Jahre zusammen gemacht, im letzten Jahr mit Volker Weininger. Und das ist sehr entspannt. Da kannst du bei den Zug gucken, du kannst lecker was essen, du kriegst auch, hast dein Fässchen neben dir stehen, muss ich natürlich immer aufpassen, dass ich auch mal ein Glas bekomme, wenn ich neben dem Volker stehe. Ja. Aber das ist immer ein großer Spaß auf jeden Fall. Es ist ein Riesenhighlight der Session.
Werbung. So richtig Karneval feiern lässt sich am besten sorgenfrei, wenn man weiß, dass sich jemand um die Finanzen kümmert, dem man wirklich vertrauen kann. Die Finanzkanzlei Stefan Hirz ist alles andere als gewöhnlich und das werdet ihr schnell merken. Seit über 33 Jahren stehen hier Werte, Liebe zum Detail und echte Leidenschaft für Menschen im Mittelpunkt. Ob es um Vermögensaufbau, Absicherung oder maßgeschneiderte Konzepte für anspruchsvolle Lebensphasen geht. Die kleine, aber feine Kanzlei aus erfahrenen Spezialisten findet auch in bewegten Zeiten die passenden Lösungen. Immer flexibel, immer mit Weitblick. Mehr Infos gibt's auf www.swisslife-select.de/Stefan-Hirz. Swiss Life Select Finanzkanzlei Stefan Hirz, damit ihr euch ganz dem Leben widmen könnt, auch im Karneval.
Du hast es vorhin gesagt, auch im Sommer stehen natürlich eine ganze Menge Auftritte an, aber es ist sicherlich dennoch so, allein diese Dichte der Auftrittszahlen, die ist natürlich im Karneval enorm. Ist es schon eine andere Art von Arbeit und auch ein Arbeits-Freizeit-Ausgleich? Jetzt im Sommer ist es ein bisschen ruhiger, weniger stressig oder ist es einfach
anders? Da stimmt die Work-Life-Balance.
Ja, okay, egal. Passt doch in die heutige Gesellschaft.
Ganz genau. Nee, du hast im Karneval ist das teilweise eine sehr heftige Taktung. Also der Montag ist frei, der ist quasi heilig. Das ist der sogenannte Waschtag aus den früheren Zeiten. Ich sag mal, Dienstag, Mittwoch sind auch aus der Historie heraus noch die Mädchensitzungen. Die hießen ja früher, das ist ja die Entstehung der Hausfrauensitzung, weil damals die Frauen ja tatsächlich nicht arbeiten gegangen sind. Das hat sich ja total verschoben. Deswegen ist es ja eigentlich mittlerweile totaler Quatsch, dass die Frauen irgendwie am Mittwochnachmittag feiern und die Männer das aber nur am Sonntagvormittag können. Also das verschiebt sich da gerade auch so ein bisschen. Aber das entzerrt natürlich den Plan so, weil du kannst ja nicht alle Veranstaltungen auf Freitag, Samstag, Sonntag setzen. Am Wochenende ist die Taktung dann heftig. Da bist du im Prinzip wirklich nur zum Schlafen kurz zu Hause. Und dann bist du natürlich irgendwann in so einem Flow, ne? Dann hast du dein Programm, das hat sich so in den ersten 2 Wochen rund gespielt, dass du dann sagst, okay, hier war vielleicht mal eine Länge oder da ist mir noch irgendwas eingefallen. Und dann weißt du genau, Das ist jetzt ein Programm, das kannst du spät bringen. Das ist ein Programm, das kannst du früh bringen. Das ist ein Programm, das funktioniert auf Mädchensitzungen, das funktioniert auf Zeltsitzungen und so. Und das sind dann immer mit so Bausteinen, die dann so ein bisschen umgestellt werden. Aber du hast im Prinzip klar, was du dann erzählst. Und dann bist du irgendwann zum Ende der Session, bist du ja schon fast in so einem Automodus. Da musst du wirklich aufpassen, dass du weißt, wo du bist, weil du weißt eigentlich nicht mehr, wo du gleich hinfährst und wo du herkommst.
Heißt dann auch wirklich am Aschermittwoch dann echt mal eine Woche auf Reset drücken alles? Oder?
Ja.
Ja.
Geht gar nicht anders. Also ich blocke dann 3 Wochen. Nach diesem Sonntag sind 3 Wochen komplett geblockt. Montag feiern wir, am Dienstag, wenn wir können, gucken wir dann noch in Delbrück den Zug. Mhm. Und dann ist tatsächlich Feierabend, Aschermittwoch oder Donnerstag schmeißen wir die Skier ins Auto, fahren Richtung Österreich und machen erstmal eine Woche Berge, um einfach wieder so ein bisschen zu resetten. Und wenn man dann wiederkommt, das ist ganz krass, dann hat man vergessen, was man 6 bis 7 Wochen vorher gemacht hat und teilweise auch, was man erzählt hat. Mhm. Also wenn dann die ersten Auftritte wiederkommen, dann muss ich erstmal gucken, was hast du denn da erzählt? Ach, da ist ja eigentlich witzig, ne? So, dass man selber wieder anfängt, über seine Sachen zu lachen.
Das ist ein gutes Zeichen.
Wo man kurz nicht gehört hat.
Ja. Das ist so eine Art von Redner- und Comedy-Demenz, ja?
Definitiv. Ist auch spannend. Ja, ich meine, es gibt Leute und ich glaube, wir alle haben ja ein bisschen Glück, dass wir davon leben, dass das Publikum auch vergisst, ne? Weil es gibt ja jetzt auch nicht wenige Leute, die 20, 30 Sitzungen besuchen und da sage ich jetzt mal dazu, müssen.
Ja. Wie ist es bei dir? Hat so ein Jahr auch eine Art von Wellenbewegungen, was so die Termindichte angeht? Oder hast du so viele Projekte, dass selbst heute einfach die 12 Monate immer gleich stressig sind?
Nee, also auch bei mir hört es tatsächlich Aschermittwoch auf. Ich fahre aber nicht in Skiurlaub. Ich könnte es ja mal machen. Dann ist so die Sommerpause, obwohl wir fiebern ja dann bekloppterweise, weil das ist eigentlich egal, wer ist das Dreigestirn, dann immer schon entgegen, wann ist der Pressetermin, wann wird das neue Dreigestirn vorgestellt. Und es gibt immer noch Kollegen, ich verstehe das gar nicht, ich habe da nie mitgemacht, die versuchen, das vorher rauszukriegen. Es werden sämtliche Teams, wo einer gehört hat, der könnte es sein. Und die einer, ich sage aber nicht, wie sieht, Leute, ich weiß es. Es ist diesmal. Der Luftflotte war dies Jahr hoch gehandelt. Dann weißt du schon, die werden das schon mal nicht. Also das ist so ein Sport. Also das ist quasi das erste große Ereignis, wo wir auch wieder zusammenkommen, berichterstattungsmäßig. Und wir lagen bisher immer falsch. Wenn man gedacht hat, könnte doch jetzt, früher war es leichter, da hatten die Gesellschaften, die Jubiläum hatten, größere Chancen. Inzwischen spielt das keine Rolle mehr. Nur dann kommen die der Ecke rum und denkst, oh, die? Mhm. Nee, hätte ich nicht gedacht.
Was ja bei dir sicherlich in den Sommermonaten auch nochmal mehr geworden ist, sprechen wir kurz über eine Corona-Geburt, das Herrengedeck. Also ich meine, es ist ja wirklich, es gab diese Corona-Zeit, eigentlich ist es für alle jetzt fast schon wieder fast aus dem Hirn raus,
zum Glück.
Auch vielleicht eine Art von Corona-Demenz. nein, aber es war ja wirklich so, ne? Ich meine, alles lag brach und jeder hat irgendwie nach neuen Formaten gesucht und was gefunden. Und da habt ihr euch ja tatsächlich in dieser Zeit zusammengefunden und dann die ersten kleineren Auftritte gemacht. Vielleicht kannst du nochmal uns ein bisschen Einblicke geben, wie das damals entstanden ist, also zusammen mit J.P. Weber und mit eben Volker Weininger. Und das ist ja durch die Decke gegangen.
Die Entstehung, oder ich sag mal, wie kann man das nennen? Der Vater ist vielleicht sogar der Stefan Kleinehr, Manager von Brings, weil damals gab es eine sogenannte Brings-Revue. Es gab ja, wenn man ganz kurz die Uhr zurückdreht, diese Konzeptbestimmungen, ja, mit so und so viel Leute auf Abstand und dann dürfen aber nur 500 Leute in 1000er Saal, wenn die 1,50 Meter auseinandersetzen und eine Maske tragen und
mit
so weiter.
Glasscheibe
und es darf kein wechselndes Programm geben, sondern es muss ein Ensemble sein, das wiederum geht. Ne? Dann hatten wir zum Glück diese ganzen Hubgeschichten da, die Autokinos und so weiter hinter uns gebracht. Okay. Ey, wenn man daran zurückdenkt, also egal. Ich habe mal am Aldi-Parkplatz gestanden, habe gesagt, komm, das musst du dir jetzt mal geben, um zu gucken, ob das was für dich ist. Und das war aber gar nichts für mich so. Das ist aber eine andere Geschichte. Dann haben die den Tanzbrunnen gemietet, die Brings, und haben uns quasi als Ensemble engagiert. Und das war dann halt so, wir kannten uns alle schon, aber wir hatten keine Verbindung. Und dadurch, dass wir dann gesagt haben, wir wollen nicht einfach nur jetzt in einer Zeit, wo jeder alleine zu Hause ist, immer irgendwie dann auch allein und auf Abstand auf die Bühne gehen, haben wir gesagt, wäre doch eigentlich geil, wenn wir auch was zusammen machen würden. Und da haben wir bei der Kreierung der Rede oder der Ideensammlung hat man so viel Spaß gehabt und gesagt, eigentlich wäre das witzig, das auch nochmal weiterzumachen, wenn wieder alles normal ist oder wenn die Brings-Revue nicht mehr ist oder mit den Bringsens zusammen und so weiter. Und so hat sich das dann ergeben. Dann haben wir irgendwann gesagt, eigentlich sind wir alle drei sehr gut gelitten auf Herrensitzung, jeder auf seine Art und Weise. Finden die Männer eigentlich ganz gut. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist das super, wir machen jetzt so ein Herrenformat daraus und machen auch so ein bisschen die Outtakes. Also das, was uns allen schon mal eingefallen ist, was man aber niemals auf einer normalen Bühne bringen kann. Und die Sachen, die haben wir dann halt auch auf so einem kleinen Brauhausformat für Männer gemacht. Und ja, dann fanden die Frauen unfair, die sind dann einfach mitgekommen und so, ne? Haben gesagt, ich fühle mich aber heute als Mann und jetzt geht's aber los. Und haben sich dann da reingeschmuggelt, das war sehr witzig. Und haben da sehr viel Spaß miteinander gehabt und haben dann darüber gesagt, wir müssen das weitermachen, nur wie geht's? Ah. Können wir Karneval zusammen auf die Bühne? Nee, wir haben eh zu wenig Redner, wir können ja jetzt nicht drei Redner wegnehmen hier quasi und machen dann irgendwie unseren Spaß. Ja. Und im Sommer hatte jeder irgendwie schon so seine Termine gebucht und Tour gebucht und so. Und dann haben wir gesagt, eigentlich sieht's im Dezember ganz gut aus. Dann machen wir doch irgendwie eine Weihnachtsshow. Das wäre doch auch ganz witzig. Und so ist dann Herrengedeck Weihnachtsshow entstanden. Ja.
Mega.
Wie hast du das dann ja quasi von vor der Bühne als in Anführungsstrichen Kritikerin oder Begleiterin, wie hast du das Herrengedeck und die Entstehungsgeschichte
also,
verfolgt?
Darüber habe ich tatsächlich geschrieben, als ihr im E-Werk wart. Mega. Also sowas hat es in der Form meines Wissens auch noch nicht gegeben. Und ihr habt es ja geschafft, euch als Einzelredner da zu positionieren. Ihr macht ja kein gemeinsames Programm, ihr seid gemeinsam auf der Bühne, aber ihr steht auch noch für das, was euch einzeln stark gemacht hat.
Sowohl als auch, genau. Also man hat so seinen eigenen Platz, den man auch sowohl in dieser Dreierformation zu dritt auf der Bühne bespielen kann. Man hat einen kleinen Solo-Slot, aber mittlerweile ist es so, dass wir in der Weihnachtsshow, ich würde sagen, 80-85% zu dritt auf der Bühne stehen und gemeinsame Nummern spielen.
Das ist auf jeden Fall, wie man so schön an der Stelle sagt, das hat der Karneval noch gebraucht.
Aber nicht im negativen Sinne.
Nee.
Nicht auch das noch.
Betonung war ja, nein, nicht auch das noch.
Du hast sicher, das war sicherlich dann im Nachhinein auch noch eine Bestätigung, voll auf diese Karte zu setzen, nur noch auf der Bühne stattzufinden, also nur noch in Anführungsstrichen, weil ich glaube 2017 hast du dich endgültig entschieden, den Lehrerberuf, wie man so schön sagt, an den Nagel zu hängen und dich auf diese Karriere zu konzentrieren. War das nochmal so im Rückblick dann eine weitere Bestätigung oder hättest du die gar nicht gebraucht, weil du einfach gesagt hast 2017, okay, das ist mein Ding und damit verdiene ich mein Geld?
Nee, das war gut. Es gab ja damals die Möglichkeit, sogenannte Elternzeit zu nehmen. Also das war ja im Prinzip die Chance, unbezahlten Urlaub zu nehmen, auch als Lehrer. Die hat es ja eigentlich nicht. Wenn du weg bist, bist du weg. Ich meine, im Moment kannst du halt auch eingestellt werden. Ja. Egal, was du machst. Ja, Hauptsache ist vormittags Zeit. Kannst du
dich um die Kinder kümmern. Ja.
Kannst du auf die aufpassen. Und das war eine Zeit, die ich mir genommen habe und nicht halt die Zeit, die ich nicht in die Schule gehen musste, die konnte ich halt unter anderem auch dazu nutzen, natürlich immer zu gucken, was passiert denn, wenn ich mehr Zeit in meine eigene Entwicklung und die Entstehung einer Rede investiere. Wird das besser oder stagniert das und so? Und ich habe gemerkt, das gibt dem Ganzen ordentlichen Schub. Wird besser, wenn du dich mehr damit beschäftigst. Große Überraschung. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht doch in eine total gute Richtung und mit dem Herrengedeck, das ist ja jetzt nochmal ein Projekt mehr, da ist tatsächlich die Zeit, um den Weg zurückzufinden, die ist definitiv zu knapp. Also ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung.
Ich denke ja, jetzt sind wir wahrscheinlich auch die Phasen, wo natürlich vieles Kreatives entsteht. Ne? Ist das für dich auch so eine Phase, wo du so ein bisschen auf Knopfdruck funktionieren musst? So nach dem Motto, ja, mit den zwei anderen im Herrengedeck und für dich selber reden, schreiben. Passiert das jetzt schon? Oder
bin dabei, ja. Naja, also eigentlich ist es so, dass ich, wenn die Osterferien vorbei sind, dann krabbelt mich so ganz, ganz langsam der erste Stress an, dass ich sage, jetzt musst du dir aber mal irgendwie, früher hieß es ein Blatt Papier, also muss ein Dokument anlegen, und mal erste Ideen für die neue Session da reinschreiben. Und dann wird dieses Dokument gefüllt, gefüttert, 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 bis ich keinen Überblick mehr habe. Dann wird das irgendwann sondiert, ein bisschen alles eingedampft und geguckt, welche Ideen hast du nachts um 2 Uhr mit 3 Promille da reingeschrieben und welche sind tatsächlich brauchbar. Und mit den brauchbaren arbeite ich dann und gucke, was mir dazu noch einfällt. Dann hier und da hört man natürlich mal irgendwas. Dann hast du ja immer dein Handy dabei und kannst dir eben eine Notiz reinsprechen. Das wird irgendwann halt alles in dieses berühmte Dokument von mir reingeschrieben. Und daraus entsteht dann am Ende die Rede.
Ja, wir hören jetzt ja schon mal ein bisschen was. Ne?
Ein bisschen, oder? Noch nicht.
Ja, so, ich dachte.
Ich bin noch beim Sondieren.
Sind zu viele Notizen.
Man kann doch uns probieren.
Wie würdest du das beschreiben, wie sich der Karneval auch dahingehend jetzt vielleicht erstmal so auf die Rede und auf den Humor bezogen verändert hat? Du hast ja jetzt nun auch einige Jahre, auf die du dann schon zurückblicken kannst. Du hast viele Redner gesehen, erlebt, vielleicht auch kommen und gehen sehen. Wie würdest du sagen, hat sich alleine dieses Genre auf der Bühne verändert in den letzten 10, 20 Jahren?
Es ist insgesamt schneller geworden. Und wir haben aber weniger Redner. Rednerinnen will ich überhaupt nicht drüber sprechen. Und das sind gute Leute. Einen haben wir ja jetzt hier. Aber es tut dem Karneval insgesamt nicht so gut. Die Breite wäre besser. Wenn ich jetzt noch ein bisschen in die Historie gucke, also die Zeit, die ich natürlich selber nicht miterlebt habe, da hat sich natürlich ein Riesending entwickelt. Die früheren Redner, die haben auch viel, viel kürzer zum Teil gesprochen und hatten ganz andere Themen. Was der Knaller war, also frauenfeindlich ging immer. Prügelnde Frau war gut, besoffene. Und wenn dazu auch noch eine Schwiegermutter kam, die alles vereinigt hat. Das war wirklich der Brüller. Damit konnte man früher auf der Bühne existieren.
Diese goldenen Zeiten sind vorbei.
So einfach ist es nicht mehr.
Nee. Also qualitativ würde ich, ist aber wirklich mein persönlicher Eindruck, aber danach hast du ja auch gefragt, sein besser geworden. Aber wenn es etwas breiter wäre, fände ich es insgesamt besser.
Die Frage ist, wenn es breiter wäre, würde
es auch...
Also nicht
in persona.
Nee. Würde es dann auch auf den Sitzungen so sein? Weil meine Erfahrung ist, und ich bin ja jetzt echt schon, also selber lange auf der Bühne mit dabei und kenne das aber ja, weil ich schon, ich glaube, der Fritz, der hat Ende der 70er Jahre angefangen. Also so lange verfolge ich das ja jetzt auch schon, was da auf den Bühnen passiert. Und es waren eigentlich, egal in welchem Jahrzehnt, immer 4 bis 5 Leute, die sich in Köln die Klinke in die Hand gegeben haben, egal wie viele Leute du theoretisch hättest dahinstellen können. Und ich glaube, dass es auch jetzt wieder 8 bis 10 Redner geben würde, die in den Sälen wirklich sehr gut funktionieren würden. Aber man konzentriert sich halt immer auf dieselben 5 vielleicht. Ich meine,
was sich auch verändert hat, fällt mir jetzt ein. Ich habe deinen Vater ja auch sehr oft erlebt. Man ging früher tatsächlich auch, oder die Entscheidung, gehe ich zu dieser oder jener Sitzung, was ist für ein Redner da? Also wenn schon Rumpelstilzchen, konntest du schon mal hingehen. Heute hast du eine andere Anlage. Das heißt, du musst als Veranstalter, habe ich gehört, ich bin keine Veranstalterin, bestimmte Leute bedienen, dann ist gut. Aber dass du jetzt mit einem einzigen Redner, bei Musikgruppen mag das anders sein, mit einem einzigen Redner oder einer Rednerin so als Zugpferd, ich weiß nicht, vielleicht ist der Eindruck falsch.
Nee, ich glaube, bei den großen Veranstaltungen außerhalb und gerade bei den großen Sitzungen der Traditionsgesellschaften und Traditionschors ist das schwierig, mit einer Nummer einen Saal voll zu kriegen, weil das Publikum ja auch sehr verwöhnt ist. Die wollen eigentlich, also alles. So ist das, genau,
alles.
Eigentlich muss das immer Fernsehsitzung sein, wenn man da hingeht.
Ja, stimmt.
Na? Und ich habe auch schon mal gefragt, warum ist das denn so, dass ich jetzt zum Beispiel 6-mal bei der selben Gesellschaft bin. Warum wechselt ihr nicht durch? Da sitzen doch eigentlich 200 Leute, sind doch immer dieselben. Dann sagen die, ja, aber die 200 selben, die bringen ja jedes Mal so und so viel Gäste mit aus ihrem entweder privaten Umfeld oder geschäftlichen Umfeld. Und die sagen, pass mal auf, das sind die Leute, die in Köln irgendwie in der ersten Reihe stehen und die wollen die dann sehen. Und dann sagen die, dann höre ich mir da lieber zum sechsten Mal das an und dann kann ich meinen Leuten immer sagen, jetzt pass auf, jetzt geht der. Und dann freuen die sich schon, dann können die den Witz so ein bisschen anteasern und denken, okay, gleich lacht mein ganzer Tisch und dann ist gut. Das kann man ja irgendwie nachvollziehen, dass die sagen, dann höre ich mir das lieber an, als, und das soll jetzt definitiv bitte nicht despektierlich klingen, als jemanden, der den Saal vielleicht dann nicht so zum Lachen bringt. Das weiß man ja nie, ob das dann so wäre, weil derjenige, der ist ja gar nicht dann in dem Saal, ne?
Da geht der Karneval aber auch weniger Risiko jetzt, ne?
Weniger Risiko, dadurch weniger Vielfalt.
Genau. Ne?
Wie hat sich denn deiner Meinung nach auch der Humor vielleicht in den letzten Jahren nochmal verändert? Oder ist es auch, darf man, muss man manchmal bissiger, noch pointierter sein? Muss man auch die Grenzen noch mehr ausloten, weil halt einfach auch gerade in Zeiten von Social Media es schwieriger ist, den richtigen Kick zu setzen, der dann halt wirklich beim Publikum ankommt.
Ja, also es ist definitiv schneller geworden, das, was du gesagt hast. Dann sind die Themen andere geworden. Du hast eine viel, viel größere Konkurrenz in Sachen Humor, weil mittlerweile ist der Wetterbericht Humor. Also jeder, der irgendwo aufploppt und irgendwas von sich gibt, macht Humor. Und du hast das natürlich auch sehr, sehr stark im Social-Media-Bereich. Teilweise richtig guter Kram. Ne? Es ist ja so, dass man selber mal was sieht und dann hat man das im eigenen Programm. Manchmal ist es aber auch blöd, dass es andersrum ist. Dann erzählst du einen Witz und der ist innerhalb allerkürzester Zeit im Netz. Dann bist du der Dieb deines eigenen Gags, weil einer sagt, den habe ich ja eben schon im Internet gelesen. Ne? Das kann alles passieren. Die Grenzen haben sich auch verschoben, glaube ich. Also das gibt eine große Sensibilität. Das wird in Zukunft, glaube ich, noch spannend werden, weil wir sind ja dann die Generation der alten weißen Männer, die dann im Karneval auf der Bühne stehen. Es gibt aber junge Bands, die ziehen auch junge Frauen mit in die Säle rein. Und die haben auf jeden Fall humortechnisch andere Grenzen, sagen wir mal, als ich die zum Beispiel habe. Ja, da wird das dann schon schwieriger. Du hast ja als Redner die Aufgabe, im Prinzip den Saal zum Lachen zu bringen. Also den größten gemeinsamen Nenner zu finden, worüber lachen alle. Und ich glaube, das ist schwieriger geworden, weil du auch zum Beispiel jetzt die Prominenten nicht mehr in der Zahl hast. Früher gab es 3 Sender und wer da stattgefunden hat, war prominent, konntest einen Witz drüber machen. So, jetzt erzähle ich einen Witz über, keine Ahnung, also gut, den Thomas Gottschalk zum Beispiel kennt die jüngere Generation, weil er bei Heidi Klum irgendwo noch mit gewesen ist oder sowas, aber ich sag mal, nimm einen
YouTuber.
Aus
dem Dschungelcamp kannst du auch nicht mehr nehmen, den kennt auch keiner mehr.
Kennt keiner. Das sind ja Leute, der weiß ich nicht, da müssen wir jetzt auch bald dran sein im Dschungelcamp, die so unbekannt sind.
Wäre doch mal was. Wolltest du, ist das eine Bewerbung?
Möchtest Nein, du null, null.
Das Herrengedeck im Dschungelcamp.
Ich find's gut. Mir ist schon schlecht, wenn ich Fisch essen muss, also das, was die da essen.
Ich kenne die Sendung gar nicht.
Nein, du hast diesen gemeinsamen Nenner nicht mehr. Ja. Welche Nachricht kennen alle Leute? Welchen Prominenten kennen alle Leute? Worüber kannst du einen Witz machen? Außer über die Monika.
Ja. Ne? Mein Gott, ich mache das auch selber. Ja.
Ja, vor allem mit solchen Leuten haben wir ja kein Nachwuchsproblem. Ne? Also Monika bewirbt sich ja heute hier quasi schon als neue Rednerin, würde ich sagen. Ja,
auf jeden Fall.
Ich sag nochmal das mit dem Wecker. Nein, ich mache es nicht mehr.
Nein, aber das würde ich ganz gerne nochmal beleuchten. Hätte ich auch deine Meinung gerne zugehört. Die Ingrid Kühne hat ja nun auch gesagt, sie möchte das jetzt, ich glaube, nach der nächsten Session hört sie ja auf. Und sie hat ja auch ganz offensiv gesagt, warum? Weil für sie es sich in den letzten Jahren zum Schlechten entwickelt hat, weil das Publikum nicht mehr zuhört. Meiner Meinung nach war es, glaube ich, als Redner auch vor 20 Jahren teilweise dann schon nicht einfach, einen Saal zu packen. Oder wenn man den Saal hatte, dann war es damals als Redner auch schon, oder dann kam man als Redner auch gut an. Aber wie empfindest du sowas? A, es ist natürlich schade, dass jetzt wieder, wie du es auch gesagt hast, eine Frau von den Rednerinnen verschwindet. Aber siehst du diese Kritik ähnlich, dass das, dass sie recht hat mit dieser Kritik am Publikum, ist es ja eigentlich dann?
Ich kenne natürlich nicht alle Formate. Was ich aber ganz klar bejahen kann, ist, wir hatten früher, mein Gott, ja, Mutter erzählt vom Krieg, wir hatten früher nicht so viele Partyformate oder so viel Anspruch. Ich will schon nach der dritten Nummer am Tisch stehen. Mhm. Und das macht es, aber das weiß Martin sicherlich besser, macht es für jeden Redebeitrag schwieriger. Und ich weiß gerade von Ingrid Grüne, die ja auch sehr sensibel ist, das ist ja auch klar, wäre ich auch, ich dachte, wenn der Funke nicht überspringt, dann ist es für mich schwer, weil ich brauche ja, ich erzähle ja immer eine ganze Geschichte. Und wenn die mir in der Mitte abbricht oder kommen läppsche Bemerkungen, dann funktioniert die Geschichte nicht. Die macht zwar auch Episoden da drin, aber sie hat schon ein Ding. Und ich denke mal, vielleicht ist sie auch als Kabarettistin auch so erfolgreich geworden, dass sie es nicht mehr unter einen Hut gekriegt hat. Das kann natürlich auch sein. Und dann fragt man sich, habe ich das nötig? Antwort, no.
Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du einen Soloabend spielst, die Leute kommen extra wegen dir, das ist frontal bestuhlt.
Klar, du hast eine Eintrittskarte, da steht der Name drauf.
Ja. Ganz genau, ja. Und du hast und noch frontal bestuhlt. Du sitzt nicht an einem Tisch, wo du was einlädst, natürlich mit einem Gegenüber zu erzählen. Mhm. Es gibt keine Getränke in der Regel. Also du hast ja im Karneval 1000 potenzielle Störfaktoren. Da kommt ein Kellner, da kommt irgendwer, der ein bisschen zu spät zur Sitzung kommt. Da ist mal einer, der zwischendurch auf Toilette geht, der kommt wieder. Jetzt ist natürlich, die Gesellschaften müssen ja auch die Karten verkaufen. Das ist alles ein bisschen eng bestuhlt. Da müssen 5 Leute aufstehen. Da muss die Gesellschaft Orden verkaufen. Das heißt, du stehst als Redner auf der Bühne, dann kommt einer rum und bringt die Orden an den Tisch. Das heißt, da wird ja nicht nur der Mensch abgelenkt, sondern der Tisch selber, der Tisch dahinter, der Tisch daneben und der Tisch daneben. Das heißt, du hast 4x40 Leute ungefähr mit einem Orden gebunden. Dann hast du früher Social Media nicht gehabt.
Nee.
Ja, heute hat jeder sein Handy dabei, können wir uns selber auch alle nicht freimachen von. So, das heißt, zwischendurch brummt mal die Uhr, dann nimmst du direkt dein Handy und dann guckst, was ist denn da passiert? Da kannst du wieder irgendwas nicht mitbekommen und so. Du bist im Prinzip, auch wenn du den ganzen Saal am Lachen hast und so, du bist ja ein Zeitevent oder zumindest nicht, ich sag mal, derjenige, der diesen Abend gestaltet, sondern du bist einer von 8 bis 10, die diesen Abend gestalten. Mhm. Und das ist total schwer, das nicht persönlich zu nehmen und das Positive zu sehen. Weißt du, du hast 800 Leute, die lachen, aber einer, warum auch immer, der hat keinen Bock auf dich. Das muss ja nicht mal an dir liegen. Der hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt, hat Stress zu Hause, irgendwo auf der Arbeit, irgendwas ist gewesen und du siehst den. Die ganze Zeit, dann macht er dich wahnsinnig.
Ja.
Ne? Und das muss man ja alles irgendwie innerlich hinkriegen und trotzdem keep smiling nach außen machen. Also da sind halt sehr viele Eindrücke und das weiß ich halt auch als Lehrer, das wussten die Schüler nie und das denken die Leute im Publikum ja auch, wenn die irgendwo unten mit dem Handy beschäftigt sind, man wird das nicht sehen und so. Du siehst von der Bühne oder wenn du vorne stehst, du siehst alles. Mhm. Du kriegst alles mit, was die Leute machen.
Jetzt könntest du natürlich noch selber Orden verkaufen.
Ne? Das finde ich.
Haha.
Kann ich mir selber Publikum wegnehmen.
Aber hast du denn da für dich irgendwie einen Trick dann entwickelt, um eben diesen einen...
Nein, ich versage jedes Mal. Ich sehe den.
Ich meine, klar, keep smiling, das gelingt dir, aber trotzdem, man muss ja da einen Umgang mit finden. Das ist ja sicherlich nicht so einfach.
Ja, aber also Routine. Das ist auch tagesformabhängig. Mhm. Natürlich, innerlich kann ich mir das dann sagen und irgendwann bist du am Anfang der Session, wenn du frisch bist und dein Programm läuft, alles ist super. Und zum Ende gehen wir alle am Zahnfleisch und da wird natürlich, ich sag mal, der Stresslevel größer. Ja, man wird dünnhäutiger ein bisschen und wenn da dann irgendwas ist, dann ist es definitiv schwieriger, das zu wuppen, um mal ganz ehrlich zu sein, ja.
Wir kennen ja auch Kollegen, Männer, die nach wenigen Sekunden sagen, hier ist es mir zu laut, ich bin weg. Also nicht so selten.
Hast du das auch schon mal für dich überlegt? Ich glaube, also ich wüsste es jetzt nicht, dass es dir auch mal passiert ist, dass du wirklich mal vor der Bühne gegangen bist, aber hast du es warst du mal kurz davor?
Ein einziges Mal habe ich das gemacht, aber mit dem Einverständnis des Publikums. Also nicht, dass sie
nicht, dass ihr wollt jetzt, doch lieber trinken.
Soll ich gehen?
Pass auf, das ist echt, eigentlich, das war schon fast witzig. Das war so lieb. Das war ein Sonntag, ist ein paar Jahre her. Da war ich im Festzelt Stammheim, einen schönen Auftritt gehabt, ne? Oh, ja. Total super alles. Und das war der erste, da habe ich noch eine Herrensitzung, ich bin noch eine Herrensitzung, bin dann irgendwann abends nach Opladen noch auf eine Herrensitzung. Und da war ich dann, ich glaube, der sechste oder siebte Redner. Vor mir war einer, der hat wirklich richtig ausgepackt mit ganz fiesen Witzen, also ich werde die auch nicht wiederholen. Nein. Das war wirklich... so dermaßen ja. Unter der Gürtellinie. Damit hat er sich noch irgendwie über Wasser gehalten. Und jetzt kam ich danach mit meinen Schulthemen als Sechster oder Siebter. Und wir hatten schon vorher überlegt, ob das noch Sinn macht. Da habe ich gesagt, weißt du was, wir probieren einfach. Und wenn es nicht geht, geht's nicht. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen, habe auch schon so ein bisschen umgestellt. Und aber jetzt nicht irgendwie böse Witze, aber habe gesagt, komm, muss ein bisschen anders reinfliegen in den Saal. Habe gemerkt, da geht nichts mehr, vorne ein paar gepennt. Einer, der war wirklich so, der ist mehr oder weniger vom Stuhl gefallen, der wurde von dem anderen immer wieder so hingeschubst und so. Und dann habe ich nach, ja, verständlich auch, jetzt kommt nämlich auch warum verständlich, habe ich denen gesagt, hör mal, wäre das für euch in Ordnung, wenn wir einfach Schluss machen, ich bin eh jetzt letzte Nummer und so, dann können wir noch ein bisschen und so, ja, Martin, super, super, so, ne, war total lieb. Und dann bin ich rausgegangen, dann stand der ganze Saal, als ich rausgegangen bin, hat so geklatscht und mir auf die Arme, dann haben mich wirklich so einen Tisch in den Arm genommen und gesagt, Martin, wir waren ja eben schon in Stammheim, das war so gut, was du gemacht hast. Dann habe ich gedacht, die sind seit 10 Stunden unterwegs, haben jetzt die zweite Sitzung am Tag und da gehen die dann hin und ich bin nochmal der letzte Redner. Da habe ich gedacht, Respekt, dass ihr noch steht.
Jetzt überlege ich mir das mit der Karriere als Rednerin. Ich werde letzte Nummer und sage, Leute, was haltet ihr davon?
Wenn wir alle nach Hause.
Aber ich ja nicht erst anfangen.
Aber mit der Gage habe ich eine Runde gegeben. Da habe ich gesagt, komm, das ist, die will ich nicht, dafür die 5 Minuten.
Ja, also, nee, dann kann ich davon ja nicht existieren.
Aber ich würde ja behaupten, und deshalb ein bisschen würde ich ja schon auch über die Entwicklung des Karnevals so in den letzten 10, 20 Jahren auch gerade mit dir nochmal reden. Sowas. Das hätte es doch aber auch vor 20 Jahren schon geben können. Du hast gesagt, das war jetzt ein paar Jahre her, aber das ist ja kein gesellschaftliches Phänomen. Das hat es doch vor 20, auch vor 30 Jahren wahrscheinlich schon gegeben. Ne? Also solche Tage und dass nun nicht mehr jeder noch gerade auf dem Stuhl sitzen konnte, das ist sicherlich nichts, was sich großartig verändert.
Ich denke, nein, das hätte natürlich immer gegeben.
In welcher Form würdest du dann aber sagen, also wo hat dann eine Entwicklung stattgefunden? Du hattest schon mal eine Sache angesprochen, mehr Partyformate. Das stellst du schon
die
fest.
Die Musik hat... Auch da kann der Martin mehr zu sagen, hat einen größeren Stellenwert bekommen. Ich komme hier noch aus einer Zeit, wo wir das Eilemann-Trio hatten oder Ludwig Sebus, erst allein, dann mit der Sebus-Gruppe. Das ging alles ein bisschen gemächlicher. Da wurde auch nicht schon nach 2 Tönen auf dem Tisch rumgetanzt. Und inzwischen haben wir eine Musikbreite auch, die eine völlig andere Stimmung in den Saal bringt. Und das ist völlig egal, ob das die Fernsehsitzung ist oder ob das im Festzelt ist. Da herrscht eine ganz andere. Man ist als Publikum, also spreche ich von mir, ich bin manchmal zur Pause völlig erschossen und habe gedacht, mein Gott, guck auf die Karte, doch, es steht Sitzung drauf, man darf aber nicht mehr sitzen. Man muss immer stehen, springen und nun bin ich ja körperlich noch gut in Schuss, aber das kann nicht jeder. Also das hat sich schon verändert, da ist ein ganz anderer Drive drin.
Da ist so ein bisschen der Straßenkarneval in die Säle gekommen, ne?
Ja, das stimmt.
Ich finde, es gab so 3 musikalische Revolutionen im Karneval. Das eine waren die Föß.
Richtig.
Dann kamen die Brings. Die haben zum ersten Mal so ein bisschen die Säle auf eine andere Art und Weise aufgemischt, dass man mitbekommen hatte. Der Peter mir auch zuletzt noch mal erzählt, musste man sehr lachen, dass die, als die gebucht wurden, ist der Literat im Anschluss zu dem gekommen, hat gesagt, hör uns Peter, wenn ich einen Tanzjob haben will, dann buche ich einen Tanzjob. Ne? Dann waren die Ersten, die sich auch bewegt haben zu ihrer Musik. Ja. Der Rest hat einfach da gestanden. Und dann kam die Dritte, die sind aber jetzt auch, glaube ich, nur noch in den Karnevalstagen mit dabei, Querbeat.
Ja.
Die dann den Straßenkarneval reingebracht haben, ne?
Der kommt jetzt Druckluft als nächstes, also die...
Ja, wir haben, guck mal, Pyrotechnik mit den Luftballons werden geschossen,
ja, diese Lichtshow
und tralala.
Ja, das ist fast schon normal mittlerweile.
Das ist normal, ja. Das sind kleine Konzerte. Cat Ballou bringt auch immer so eine Wall mit,
glaube ich. Ja, genau, LED.
Ich weiß gar nicht, ob die... haben die Brings das auch? Ich weiß nicht.
Ich glaube, ja. Ja, ja, klar, diese Effekte sind auf jeden Fall mehr geworden.
Ja, es ist fett, was
ist
da passiert.
Ist es denn bei dir, ich meine, du bist jetzt keine Band, aber trotzdem ist es bei dir einen Tick einfacher, den Saal ab und zu dann wieder auf dich oder den Bann auf dich zu lenken, weil du ja auch musikalische Akzente zumindest drin hast. Ist das ein gutes Stilmittel dafür oder ist das eigentlich egal?
Ich mache das ja tatsächlich zum Schluss immer nur. Mhm. Und ich glaube, vielleicht ist es das total Reduzierte, dass das funktioniert. Manchmal ist es wirklich so, in Köln geht es eigentlich ganz gut. Da ist es auch oft so, dass sich die Gesellschaften sehr, sehr viel Mühe geben. Da denke ich jetzt gerade an Markus Gottschalk, Prinzengarde, der mal bei einem Auftritt von mir 5 Minuten vorher durch den Saal gelaufen ist. Diese Leute persönlich angesprochen hat, im Gürzen nicht ganz hinten und hat die wieder hingesetzt. Danach war Ruhe und dann ging das. In Zelten muss ich selber dann erstmal 5 Minuten für um Aufmerksamkeit werben und trommeln und so weiter. Manchmal, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, ist es vielleicht das ganz Leise, das ganz Reduzierte, das Stehen, erstmal nichts machen, dann merken die Leute irgendwie, aha, da ist gerade eine Farbveränderung, gerade war alles ganz wild und wenn dann nur das gesprochene Wort kommt oder beim Jörg, JP, aus dem Herrengedeck, der dann ganz leise mit der Flitsch irgendwas spielt, sowas Reduziertes, dann merken die Leute, okay, es ist Zeit runterzukommen irgendwie wieder. Aber ich würde nicht sagen, dass das dadurch leichter ist, wenn eine wilde Nummer vor einem ist. Eigentlich nicht unbedingt. Ja.
Der Martin hat gesagt, es ist manchmal, oder muss man jetzt schon auch in die Grenzbereiche des Humors gehen. Wie würdest du dann auch sagen, hat sich der Rosenmontag auch dahingehend entwickelt, was die Persiflagewagen angeht? Da bist du ja nun absolute Expertin. Ist das auch bissiger, krasser geworden in den letzten Jahren?
Zum Teil, also nicht durchgängig. Wir hatten ich gucke nur mal die letzten Züge an, da waren doch sehr viel mehr politischere Wagen. Allerdings zum Teil mit hohen Redundanzen. Also wenn man zweimal oder zwei Wagen hat mit Trump und Putin, weiß ich nicht. Also da waren wir schon mal weiter. Insgesamt legt man sehr viel mehr Wert auf kleinteiligere Sachen, was eine gute Entwicklung ist, weil man darf nicht vergessen, die Wagen müssen ja im Vorbeigehen erkannt werden und die Aussage muss klar werden. Und wenn die überfrachtet sind, dann erschließt sich die nicht. Und da hat sich eine Veränderung ergeben, was so den Wagenbau auch angeht, beziehungsweise die Motive. Und insgesamt, das ist ja deine Frage, ja, es ist politischer geworden. Im Punkto Mut wäre noch Luft nach oben. Und das Schielen nach Düsseldorf auf Tilly ist dämlich. Das sind völlig andere Verhältnisse. Das sind Persiflagewagen, die alleine fahren. Da ist auch sind auch keine Menschen drauf. Weil das muss man auch mal bedenken. In dem Moment, wo ich Wagen losschicke mit einer Persiflage, wo eine Gesellschaft draufsteht, wir haben in Köln nur Wagen mit Menschen drauf, dann muss man auch überlegen, geht das? Denn die stehen ja im Mittelpunkt dieser Wagen und wir haben ja nicht von ungefähr 1, 2 sogenannte Geheimwagen, die nicht bekannt werden vorher. Das sind oft die politischen Wagen. Und die hochpolitischen Wagen, die werden vorher gar nicht gezeigt. Nicht, weil man das nicht, weil da ein Geheimnis drum gemacht wird, sondern weil man fürchtet, es gibt zu viele Proteste. Und wir hatten ja den Charlie Hebdo-Wagen, falls sich noch jemand erinnert, nach den Anschlägen in Paris. Diesen Wagen, der ist zu früh bekannt geworden und der ist ja wieder abgebaut worden, weil es zu viele Proteste gab. Also das ist nicht ganz so leicht.
Ich sagte es, du arbeitest ja auch als Historikerin oder bist ja auch Historikerin, arbeitest auch fürs Hennessy-Theater und für diverse Medien. Was fasziniert dich eigentlich am meisten? Die Historie des Karnevals oder die Aktualität oder eben genau die Entwicklung und die Kombination aus beidem?
Die Historie mit Blick auf die Entwicklung. Also das, wenn ich mal die letzten 200 Jahre, Karneval 1823, ja neu gegründet. So, ab jetzt könnt ihr nach Hause hier nicht. Aber jetzt das Stichwort.
Jetzt 2 Stunden Historie mit Monika Seicher, bitte
schön. Wenn man diese Entwicklung anguckt, die letzten 200 Jahre, dann sieht man, ganz, ganz viel gab es schon vor 200 Jahren. Rosenmontagszug, Festkomitee. Aber es hat sich eben auch ganz viel getan. Und jetzt bist du selber schuld, Björn. In der Frage der Frauen, die Rolle der Frauen im Karneval. Ja, da sind wir noch 1823 Neubegründung. Da sind wir bei 1823,5. Also da hat sich nicht so wahnsinnig viel.
Das ist ja schon mal eine halbe Jahre.
Ja, ja, das... Aber nur am Papier. Also da bin ich aber ja bekannt für, dass ich das sehr vehement vertrete und auch mit Beispielen belegen könnte, dass es nicht okay ist, dass die Frauen im Kölner Karneval so eine geringe und untergeordnete Rolle spielen. In anderen Städten ist es auch anders.
Also wenn ich dich frage, ob der Karneval aktuell auf einem guten Weg ist, dann würdest du das dann eher verneinen im Hinblick auf diese...
Nein. Er ist auf einem guten Weg, aber er ist noch lange nicht am Ziel. Er muss insgesamt meiner Meinung nach weiblicher werden, er muss diverser werden und er muss mehr hinhören und hingucken, was wollen denn die jungen Menschen? Wir müssen den Karneval danach ausrichten, dass er zukunftsfähig ist. Und beispielsweise, aber nur ein Beispiel dazu, Köln ist eine Universitätsstadt und dass es zu wenig Verbindungen gibt vom offiziellen Karneval zur Universität. Also es gibt beispielsweise überhaupt keine Bestrebungen, da mal hinzugehen und den jungen Menschen zu erklären, was ist das denn, was wir da machen? Was ist denn der Kern des Festes? Und dann fällt ihnen vielleicht ein, ach so, das ist ja nicht auf der Zülpicher Straße stehen und bis zum Umkippen trinken. Da hat der Karneval eine Bringschuld und nicht eine drauf zu zeigen und zu sagen, boah, das ist immer fies, das war keine Karneval.
Aber so haben wir doch alle angefangen, oder?
Ich nicht. Ich hatte das ja mit dem Prinzessinnenkostüm schon erzählt. Nein, da muss er, und er muss auch mal nachschauen, was findet denn in puncto Umweltschutz statt. Da kann auch noch eine Menge passieren. Da muss er zukunftsfähiger werden. Nein, er ist insgesamt auf einem guten Weg.
Wie siehst du das? Den Doppelpass muss man ja auf jeden Fall nochmal rübergehen. Da muss man dich ja zumindest auch mal zu befragen. Also wie siehst du das, diese Rolle der Frauen? Ist das für dich ein zu hochgejazztes Thema? Ich hatte auch vorher schon mit Monika drüber gesprochen. Das ist ein weibliches Dreigestirn. Ne? Da geht man ja mittlerweile vielen schon fast auf den Keks mit. Aber viele haben natürlich auch recht damit. Klar, es gibt die und die Betrachtungsweise.
Ich also zum Beispiel.
Ich glaube, das ist ja irgendwo ist ja ein sehr christliches Fest, vielleicht orientiert man sich dann noch zu sehr an der Kirche nach wie vor, die da ja auch ganz, ganz minimal männerlastig sind. Ich finde, um die Frage mal zu ernsthaft zu beantworten, ja, natürlich gibt's viel zu wenige Frauen an den entscheidenden Stellen und ich finde, dass nichts dagegen spricht, aber auch gar nichts, ein weibliches Dreigestirn zu haben.
Also es widerspricht auch deiner Meinung nach nicht den Traditionen, dass das zum Beispiel eine Tradition ist.
Also es gab
ist.
Doch auch schon mal Frauen im Dreigestirn, ne?
Es
ist
gab
jetzt nicht
mal,
unbedingt das positivste, gab positivste mal Zeit gewesen.
Es zwei Jungfrauen. Es gab während der Nazi-Zeit,
genau.
38 und 39, gab es auf Befehl der Nazis, durfte die Figur der Jungfrau nicht mehr mit einem Mann oder von einem Mann dargestellt werden. Das musste eine Frau werden. Das war aber natürlich nichts, um die Position der Frauen zu stärken. Das war denen zu nah an der Homosexualität. Das war Biesterei. Das durfte nicht mehr sein. Ein Stichwort zur Tradition. Was ist das denn für eine Tradition, die 1823 entstanden ist, als Frauen generell in der Gesellschaft keine Rolle gespielt hat? Sie hatten mal noch kein Wahlrecht. Wie jeder hier im Raum weiß, war das ja erst 1918. Und wir hatten 1823, als der Karneval eben von Männern neu geordnet wurde, hatten wir noch keine Dampfschiffe. Die kamen erst 3 Jahre später. Inzwischen, im Jahr 2025, haben wir keine Dampfschiffe mehr. Das heißt, was ist denn eine Tradition wert, die man nicht hinterfragt? Und es gibt überhaupt keinen Grund, Frauen so aus dem Karneval, aus entscheidenden Funktionen, und da gehe ich nicht nur mit dem Dreigestirn, jetzt geht das aber mit mir durch hier. Wir haben auch noch keine Festkomitee-Präsidentin gehabt. Also ich habe demnächst Zeit. Und
Also Monika Seichert bewirbt sich bei Bis der Nobel brennt nicht nur als Rednerin, sondern auch noch als Festkomiteepräsidentin.
Ja, Chris, ich habe dir gesagt, mit mir ist Dreschen schon der Wecker noch. Ja, nein, ernsthaft. Ich finde, es gibt keine Argumentation, Frauen davon fernzuhalten. Und es reicht nicht zu sagen, wir haben in unseren Statuten ja stehen von Seiten des Festkomitees diese ein Dreigestirn, alle Positionen im Dreigestirn steht jedem und jeder offen. Man muss es auch machen. Und wenn ich höre, dass die Mega-Idee von Seiten einiger Menschen aus dem Festkomitee ist, doch erstmal nur eine Position im Dreigestirn mit einer Frau. Ja, da muss ich aber schon wirklich Magentabletten haben. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man das nur mal probiert, nicht, dass das nicht klappt. Nee. Und die Leute sind dann am Ende. Und das darf natürlich wegen der politischen Dimension nicht die Position der Jungfrau sein. Und dann müssen wir mal kurz nachdenken. Wird es einen männlichen Prinzen geben? Ja. Wird es eine männliche Jungfrau geben? Ja. Welche Position haben wir noch? Ja, tun wir mal der Frau, der Bauer. Das ist ja natürlich auch die attraktivste Figur. Wunderbar. Und das machen wir dann aber nicht nochmal. Die ist
die nicht, nicht, da stehen die Schlange, die Frauen und wollen Bauer werden?
Ich glaube nicht. Also, ich spare uns jetzt hier, weil das soll ja irgendwann
nein,
am Ende
sein. Nein,
das ist
eine klare Meinung.
Also. Die Argumente, warum Frauen ja beispielsweise erst seit 1975, weiß nämlich auch gar meiner, überhaupt mitgehen durften im Rosenmontagszug. Mhm. Und die Argumente, warum Frauen jetzt doch, die ist nicht ganz so einfach im weiblichen Dreigestirn, ist ja wegen der Equipe auch, die müssen ja angezogen werden. Ja.
6 Wochen dieselben Klamotten tragen.
Also, nein, die werden gereinigt. Herr Schops.
Oh, jetzt geht's ja. Ich habe schon gedacht, ich komme kein Dünnschuss, sag nichts von Verfahren am Rosenmontag.
Jetzt kippt die Stimmung.
Wir hatten doch gesagt, Montag ist Waschtag. Nein.
Nein, also du hast auf jeden Fall mit allem recht. Aber natürlich sitzen, genau wie in der Kirche, die Entscheider sind männlich. Und warum soll man es sich schwer machen?
Mhm.
Ich meine, klar, die Monika hat sicherlich eher die journalistischere, bewertende Rolle. Du bist einer der Hauptdarsteller, aber wie siehst du den Karneval jetzt so aktuell aufgestellt? Ist der Karneval für dich auf einem guten Weg aktuell oder hast auch du kritische Stimmen? Also nicht, dass ich nur kritische Stimmen hören will.
Nein.
Wenn wir auf einem guten Weg sind, super.
Also ich finde, das ist ja so vielschichtig. Mhm. Wenn, reden wir dann über den Straßenkarneval, reden wir über den Sitzungskarneval, ja, reden wir jetzt nur über Köln oder das Fest der Generation. Eigentlich ist Karneval ja, finde ich, wie so ein, also früher hat man im Süddeutschen, glaube ich, sagt man immer, das ist ja Saufen und Fremdgehen zu schlechter Musik. Ne? Da denke ich auch immer, geht's noch? So, Musik ist in Ordnung. Ne? Aber was du... Da sind wir wieder beim Zülpi.
Da sind wir wieder. Da sind wir wieder.
Nee, ich finde, du hast den, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, ne? weil du jetzt hinauf weißt, dass das eins drüber war.
Dass ich jetzt, genau.
Und dass er einen drüber kriegt von der rechten Seite.
Nein, ich bin auch bei der Musik dabei.
Ja. Nein, also ich finde, dass der Sitzungskarneval sich ja sehr viel Mühe gibt. Das Festkomitee hat sich ja sogar ein Siegel überlegt und gesagt, das war sogar in Abstimmung mit den Aktiven, also den Auftretenden. Ich finde das Wort Künstler immer so ein bisschen hochgegriffen, deswegen sage ich jetzt Auftretende. Dass man im Prinzip den Redner schützt. So war es gedacht. Und jetzt gibt es dann auch die Tanzgruppen und die Chors, die dann den kürzer werdenden Sitzungen schon mal zum Opfer fallen. Dass man gesagt hat, bei einer Prädikatssitzung muss mindestens eine Tanzgruppe, ein Chor, glaube ich, sein und 2 Redner. Ist das richtig? So, 2 Redner, früher waren es 4. Ich hätte jetzt auch gut gefunden 3, um diesen Stempel zu kriegen, weil 2 hast du teilweise, sogar bei manchen Gesellschaften hast du sogar noch 3 bei Damensitzungen, aber du merkst, es muss irgendwie geschützt werden. Und da ist der Weg, glaube ich, der richtige, das zu tun. Und was das Ganze drumherum betrifft, finde ich, kann man nicht sagen, ob der Karneval jetzt auf einem guten oder schlechten Weg ist, weil, wie wir wissen, ist das ja immer nur der Spiegel der Gesellschaft und kein Mensch will sich vorschreiben lassen, zumal das Fest ja nun mal die Anarchie ist, der Karneval, wie ich das zu feiern habe, ob ich das jetzt da oder da feiere, ob ich mich so oder so kostümiere und ob ich jetzt Bock habe, auch noch zu viel zu trinken, davon gibt es natürlich im Karneval viele, die zu viel trinken, genauso wie es nicht unbedingt beim Fußball welche gibt, die das nicht tun oder den Fußball nehmen, um sich zu kloppen und so weiter. Nee. Da kannst du, es ist schwierig, das irgendwie zu organisieren, ne? Das, was da draußen passiert. Und deshalb glaube ich eigentlich nach dem Motto, hätten wir mal Jote Jange, dass das schon ganz gut funktioniert und ja auch genug wache Augen da sind, um zu gucken, dass das nicht ganz im Bach runterläuft, was zumindest zu organisieren ist.
Es bleibt sicherlich eine Art von Flucht aus dem Alltag auch und klar ein Spiegel der Gesellschaft. Ich glaube gerade, du hast auch die Schull- und Fädelzücht nochmal hervorgehoben. Die erfreuen sich immer noch einer großen Beliebtheit und das sind ja auch kleine Facetten, die einen weiterhin positiv gestimmt lassen, was den Karneval angeht, oder?
Absolut. Und vor ein paar Jahren sah das mal ein bisschen anders aus. Gab es da Nachwuchsprobleme, vor allen Dingen in den Fädeln. Inzwischen ist das, die haben eine Warteliste wieder, beziehungsweise bemühen sich, da auch mal einen Wechsel reinzubringen. Also total lebendig. Und wie der Martin gerade schon sagte, wir wollen da eins nicht vergessen. Das ist, der Fasselovend ist ein Fest für die Menschen. Er kommt von der Straße. Und wie sagen die Black Fist, wir brauchen auch keiner, der uns sagt, wie man Fasselovend feiern will.
Ein traumhaftes Schlusswort und vielleicht dann nur noch die eine Frage, wie groß ist dann jetzt schon wieder die Vorfreude, auch wenn mit dem Herrengedeck noch die Weihnachtsshows anstehen, aber Vorfreude auf die nächste Session, ist dann doch im Sommer schon immer wieder da oder kommt die später bei dir?
Also, dass ich jetzt schon Vorfreude auf Karneval hätte, wann strahlt ihr aus, welche Jahreszeit haben wir? Also ich sag mal so, im Sommer, ich liebe den Sommer, also ich möchte jetzt, bevor ich mich auf Karneval freue, erst noch ein bisschen auf die Sonnenstrahlen freuen, noch ein paar Mal den Grill anschmeißen.
Das klingt auch gut.
Und sobald es kälter wird und die Blätter fallen, dann kommt die Vorfreude.
Sehr gut.
Ich gehe jetzt noch zu der Weihnachtsshow von dem Herrengedeck und es fängt tatsächlich auch erst im Januar an. Mit dem kleinen Peak am 11. im 11., da gucken wir schon mal, dann gehen wir aber ja noch schon verschämt und fällt nur der Schal, so ein Schal an und ab Januar, dann geht das richtig auf.
Das war sehr, sehr aufschlussreich, ganz viele tolle Aussagen von euch beiden, wir haben viel gelernt, Martin Schops ist kein Künstler, sondern ist ein Auftretender und ist viel umjubelt worden, als er freiwillig nach 5 Minuten seinen Auftritt abgebrochen hat. Monika Seichert.
Hört sich nicht gut an.
Monika Seichert trägt gar nicht gerne Tüll.
Nein.
Aber hat ansonsten weiterhin richtig große Lust auf den Karneval und bewirbt sich als Rednerin, aber nur als Schlussnummer, um den Saal zu leeren. Habe ich richtig zusammengefasst.
So in der Art, oder? Zusammen mit dem Martin haben wir auch ein neues Projekt. Wir können aber noch nicht drüber sprechen.
Ja, ist klar. Wenn es bekannt gegeben wird, dann hier. Das Prinz war's für heute. Mit Mr. Nubel brennt. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank an Monika Seichert. Vielen Dank an Martin Schops. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn euch das gefällt, dann abonniert gerne die Kanäle. Wir sind bei YouTube zu sehen und bei Spotify zu hören. Und auch gerne unseren Kanal bei Instagram natürlich liken und als Follower eintragen. Also vielen Dank und bleibt jeck.
Bis der Nubbel brennt ist eine Produktion von Goodwill Run und der Streaming Factory. Redaktion Alexander Haubrichs, Host Björn Lindert. Bis der Nubbel brennt.